Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro.
Ja, herzlich willkommen hier aus Weinheim zum, ich glaube, es ist schon der vierte Brot-Talk.
Der vierte Brot-Talk, richtig.
Zusammen mit BrotPro. Ich darf vorstellen, meine Kollegin Edda Klepp, die heute mit mir gemeinsam das Ganze hier vor der Kamera organisiert und moderiert. Und im Hintergrund gibt es noch den Sebastian Marquardt, der die Technik administriert. Ja, liebe Edda, es war zwar vorangekündigt, aber wen haben wir heute zu bieten als Talkgast?
Ja, man könnte sagen, den Revolutionär des deutschen Bäckerhandwerks. Zumindest wird er von vielen so bezeichnet und hat selber auch die Revolution ausgerufen, Brot zu revolutionieren. Bei uns ist heute der Peter Kapp. Hallo, willkommen.
Hallo.
Schön. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute nicht nur über Revolution reden, sondern auch über deine Vorstellung von Geschäftsmodellen der Zukunft, darüber, wie das Bäckerhandwerk sich aufstellen kann und sollte. Vorab würde ich dir gerne ein paar kurze, knackige Fragen stellen, damit diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen, die schon mal so ein bisschen einordnen können. Darf ich dich nach deinem Alter fragen, Peter?
Kurz nach 60.
Welche Ausbildung hast du genossen und abgeschlossen?
Also ich habe begonnen eine klassische Konditorenlehre, dann die Bäckergesellenprüfung, Bäckermeisterprüfung in Weinheim und dann hat mich geprägt letztendlich das Leben.
Mhm. Wann hast du deinen Meister abgeschlossen? Wann hast du die Prüfung gemacht?
Ich war damals schon im revolutionären Jahrgang 1984, habe sehr früh meinen Bäckermeister gemacht.
Ja. Und seit wann bist du selbstständig unterwegs?
Also ich komme ja aus einer selbstständigen Bäckerei. Mein Vater hatte die Bäckerei und ich sage mal, der große Umbruch war um 2000 bis 2005. Und ab 2005 war ich dann selbst der Macher in der Bäckerei.
Genau, ich gebe mal weiter an Bernd. Ihr kennt euch ja auch schon eine ganze Weile, richtig?
Ja, wir sind noch ein bisschen befreundet, das muss man auch nicht verhehlen. Von daher, wir haben schon den einen oder anderen weinseligen Abend verbracht, um das Bäckerhandwerk zu beleuchten gemeinsam und sind ja auch in einer Region, das bietet sich auch so ein bisschen an. Und wir haben sehr früh den Peter Kapp als Referenten entdeckt und stellen ihn hier in die Lehrbackstube und er versucht ein bisschen zu inspirieren, die Branche, was ja auch funktioniert. Eines der Dinge, die man überall jetzt deutschlandweit sieht, sind diese schwarzen Sepia-Baguettes. Hier hat Peter zum Beispiel mal erfunden. Bevor wir jetzt Peter Fragen stellen, die Einladung an euch da draußen, hier wieder mit Fragen zum Brot-Talk beizutragen. Ihr seid herzlich eingeladen, ganz einfach unten auf der Facebook-Seite vom Brotinstitut da die Fragen einzugeben. Und wir blenden dann eure Fragen hinterher ein. Bringt euch bitte ein, stellt eure Fragen an Peter Kapp. Liebe Edda.
Ja, genau. Ich sagte schon eingangs, Peter, du bist ja so als der Revolutionär bezeichnet worden. Es gibt sogar das Label Deutschlands kreativster Bäcker. Siehst du das auch so?
Kreativität ist letztendlich, hoffe ich, doch jeder Bäcker. Die Frage, wie setzt er das dann um? Und was ist Kreativität? Als ich damals dieses schwarze Sepia-Baguette mit Cranberries gebacken habe, hat jeder gedacht, ich wäre verrückt. Und was dann draus geworden ist. Ich glaube, man sollte die jungen Bäckermeister machen lassen, auch wenn sie mal verrückte Sachen machen, die dann nicht auf dem Markt funktionieren. Aber das ein oder andere funktioniert dann sicherlich schon. Und Kreativität heißt ja nicht, dass man deswegen zeitgleich erfolgreich ist.
Mhm. Hast du selber Vorbilder?
Also ich muss sagen, ich habe im Laufe meines Lebens natürlich Menschen kennengelernt, die mich mega inspiriert haben. Unter anderem Carlo Petrini, Vorsitzender und Gründer von Slow Food. Aber auch Richard Engelhorn war ein mega Mentor für mich, der mich mega auch gepusht hat, dass ich heute immer noch sagen kann, ohne den Richard oder ohne den Kalin wäre ich heute nicht da, wo ich heute denn bin.
Mhm. Sehr spannend. Peter, wenn du deine Bäckerei jetzt aufsetzen würdest, neu gründen würdest, wenn du dich zurückdenkst, die Zeit am Anfang, was ist denn für dich aus heutiger Sicht wichtiger? Bio oder regional? Oder braucht es beides?
Es braucht vor allem eines, wenn ich mich jetzt heute neu gründen würde, das beste Brot. Das beste Brot, und da zitiere ich jetzt einfach mal Carlo Petrini, was nützt mir ein Brot, das bio ist, das nicht schmeckt? Was nützt mir ein regionales Getreide, das eventuell nicht backfähig ist? Also ich würde immer versuchen, die Punkte anzusetzen an der Qualität des Endproduktes. Und dann Bio. Für mich ist Bio die Maxime. Regionalität halte ich natürlich jetzt im Moment für ein mega Schlagwort. Man glaubt, man könnte hier zusätzliche Umsätze regenerieren. Aber es ist ja ganz einfach so, die Sonnenblumenkerne kommen zu 95% aus Amerika. Die Kürbiskerne, die im deutschen Bäckerhandwerk verbacken werden, sind auch zu 95% aus China. Und ich will ja gar nicht drauf eingehen, so leisame Rosinen und. Was es da noch alles so gibt, ohne zum Thema Fertigmischungen irgendwas zu sagen. Also Punkt, beste Qualität und das, wenn möglich, bio oder regional.
Woher kommen deine Zutaten?
Das ist also ganz unterschiedlich. Heute ist zum Beispiel eine Palette Mehl gekommen aus Italien. Muss ja fairerweise sagen, durch Corona ist auch so eine Palette Mehl nicht mehr ganz unerheblich. Das kostet dann bei Schenker Ecke 400 Euro, 600 Kilo. Die kommt von Molino Marino, das ist eine Mühle in Cosano Belpo, die das Mehl auf Stein malt, beziehungsweise bio ist. Wir haben die Kürbiskerne aus der Steiermark, die Rosinen verarbeiten wir ausschließlich australische Rosinen, also jetzt zu sagen, ich wäre regional, wäre eigentlich fast gelogen. Ich versuche, die besten Zutaten einzukaufen und daraus die besten Brote zu machen. Ich bin nicht der Freund zu sagen, da kenne ich den Bauer, der liefert mir irgendwas, was dann eventuell auch schwierig ist und verarbeitet es. Also das Hauptthema muss immer sein, die besten Produkte oder die besten Zutaten geben letztendlich auch das beste Endergebnis.
Wie machst du das denn aber bezahlbar aus Kundensicht? Also hohe Qualität, da ist ja bei ganz vielen dann auch sofort Alarm im Kopf, gerade bei Unternehmern, Unternehmerinnen zu sagen, wie soll das denn aber sich dann nach draußen verkaufen? Wie kann ich denn im Wettbewerb dann überhaupt noch mithalten?
Also Ich denke mal, wir müssen jetzt seit 4 Wochen im Edeka, Check-in-Markt, als Pop-up-Bäckerei. Und da funktioniert es ja sehr gut mit höheren Preisen. Die Frage ist natürlich, wie kommuniziere ich diese höheren Preise? Und was ist ein hoher Preis? Ich mache ein ganz anderes Beispiel. Ich kann eine Pizza essen für 10 Euro, die mega schlecht ist. Und kann in einem Ein-Sterne-Restaurant essen, der 100 Euro, das mega geil ist. Was war jetzt teuer? Das Essen in einem Ein-Sterne-Restaurant oder die Pizza, wo schlecht war?
Und dann, spannende Frage, ja.
Und dann ist ja auch die Frage, wenn man dann eben nicht regional oder Regionalität, sondern immer dieses andere Argument, man wirft zu viel Lebensmittel weg. Warum wirft man eigentlich Lebensmittel weg? Weil sie schlecht schmecken. Man hat ja gar nicht Lust, das Ganze aufzuessen. Also wenn ich dann 70% habe und kann das zu 100% essen, dann wird es ja in der Summe auch günstiger. Mhm.
Wir haben ja in jeder Folge eine Speed-Laudatio vorbereitet. Also auch für dich haben wir jemanden gefunden, der eine kleine Laudatio hält. Also nochmal so ein bisschen eine ganz neue Perspektive auf dich bringt. Ich finde, das passt ganz gut zum Thema Qualität. Schau mal, wen wir da für dich aufgetan haben.
Innovation, Leidenschaft, Kreativität, Begeisterung und immer wieder aus der Komfortzone herauszutreten, egal wie viel Mühe und Zeit es kostet. Das sind die ersten Begriffe, die mir bei deinem Namen, Peter Kapp, einfallen. Aber wer kennt den Peter nicht, den bunten Hund aus der Bäckerbranche? Als Spitzenkoch bin ich immer auf der Suche nach den besten Produkten. Durch dich lernte ich die höchste Kunst des Backens kennen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Unsere kulinarische Philosophie und unser Anspruch passen einfach perfekt zusammen. Wir wollen unsere Kunden und Gäste immer überraschen, begeistern und ihnen höchste Genussmomente verschaffen. Und was ich besonders an dir schätze, egal welche Einfälle oder Ideen ich habe, du bist immer dabei und machst jeden kulinarischen Spaß mit. Ich weiß noch, als wir zusammen im Steirerk waren in Wien und wir zusammen ein Menü auswählen mussten aus zwei und ich dann sagte, ich nehme das eine und das andere nimmt mein Bruder und das machst du. Lieber Peter, du bist für mich ein Leuchtturm innerhalb der Backzunft. Durch Menschen wie dich wird dieses viel zu wenig geschätzte Handwerk hochgehalten. Du führst Nachwuchstalente an diesem Beruf heran, was extrem wichtig ist, damit dieser nicht ausstirbt. Ich freue mich jedes Mal darauf, wenn wir uns treffen, um gemeinsam zu backen, zu kochen und neue kreative Projekte auszuhacken. Du bist ein toller und verlässlicher Freund, ein Wegbegleiter und kulinarischer Partner, den ich nie missen möchte. Vielen Dank, dass es dich gibt und dass du mit so viel Leidenschaft, Arbeit und Fleiß uns allen beweist. Backen ist eine Kunst, Backen ist eine Kultur, die niemals in Vergessenheit geraten darf. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und weiterhin viele kreative Einfälle. Dein Tristan.
Ja, Tristan Brandt, Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch, eine Koryphäe, war Jungkoch oder Koch des Jahres schon. Lieber Peter, die Gläser im Hintergrund, die Flaschen habt ihr alle zusammengeleert, oder?
Die und noch mehr. Nein, nein, es ergibt sich immer so, wenn man mit Köchen unterwegs sind, die haben immer Durst. Und ab und an habe ich dann auch Durst und dann trinkt man so die eine oder andere Flasche, die weg muss, sage ich immer. Die weg muss, ja.
Aber wenn wir jetzt gerade einen Spitzenkoch hatten, einen guten Freund von dir, und wie sieht es denn aus? Was können wir denn von der Gastroszene, was können wir denn von der Sterne-Gastronomie lernen im Bäckerhandwerk?
Einfach das Brot mehr zelebrieren. Also nicht einfach zu sagen, wir sind der Beiwerk beim Essen, sondern wir sind ein Hauptbestandteil. Dann eventuell auch mal überlegen, wie sollen ihre Kunden oder die Kunden zu Hause das Brot zelebrieren. Ich lebe es vor, ich sage, mir ist mein Brot unheimlich wichtig. Ich habe ein richtiges Brotmesser. Also ich bin ein Gegner der Brotschneidmaschinen zum Beispiel. Nicht, weil das unheimlich wichtig ist, sondern ich persönlich will mein Brot krachen hören beim Aufschneiden. Und dann einfach zu sagen, okay, wenn ich doch jetzt, und jetzt sind wir ja wirklich in einer Phase, wo die Leute, unsere Kunden sich neu erfinden, sie sind nämlich immer zu Hause. Seit November hat die Gastronomie geschlossen. Und ich muss zu Hause mich letztendlich versorgen, verköstigen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit als Bäcker mit unseren Premium-Produkten zu sagen, was braucht ihr eigentlich? Ihr braucht ein Stück gute Butter, ein gutes Stück Brot und das reicht für den absoluten Genuss.
Mhm. Du hattest vorhin diese Pop-Up-Bäckerei schon mal erwähnt. Das ist ja ein Konzept, das dir nicht, also für dich nicht neu ist. Magst du trotzdem kurz einmal erzählen, was dahinter steckt?
Also wir haben 2012, ich hole jetzt aus, 2012 hatten wir als erste Bäckerei Deutschlands eine Pop-Up-Bäckerei gemacht in Mannheim. Damals alles komplett schwarz gehalten, Europaletten auch. Die war nur terminiert auf 6 Tage, auf 9 Tage plus 6. Und wir hatten einfach gewusst, dass die Gastronomie relativ lang durch Corona geschlossen bleibt und hatten dann per Zufall die Möglichkeit, in einem Edeka-Check-In-Markt eine Pop-Up-Bäckerei zu machen, haben das etwas umgestaltet, so würde ich es einfach sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit, wie wenig Geld wir hier eingesetzt haben. Wir haben also nur eine Folie gemacht von 4 Meter auf 2 Meter mit meinem Bild drauf und haben hier, ich sage es mal, begonnen. Plan war in der Woche von Montag bis Mittwoch mit 100, Donnerstag 120, beziehungsweise am Wochenende 150 Brote, man muss natürlich sprechen, kann man das überhaupt backen, wenn man sowas machen will. Ich habe gerade eben mit Johannes Hirt gesprochen, der hat sowas Ähnliches vor. Und wir haben diese Zahlen um ein Vielfaches übertroffen. Wir haben hier einen Standardbäcker. Und das Schlimme eigentlich an der Geschichte ist ja, deswegen habe ich es eigentlich gemacht, ich hatte vor 2 Jahren ein Seminar mit dieser Bäckergruppe und habe das Seminar speziell für die Vorkassenzone auch konzipiert. Und jeder hat von den Jungs aus 4 verschiedenen Bäckereien eigentlich gesagt, das könne man nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt verkaufe ich am guten Tag bis 600 Brote dort. Mhm. Also so schlicht kann ich als Referent damals nicht gewesen sein.
Ja, nur zur Klärung, jetzt hast du von 2 Pop-Up-Bäckereien gesprochen. Genau. Das hat man vielleicht verwechselt. Die eine war in der Tat vor 10 Jahren, so als Experiment, genau, hat super funktioniert. Genau. Und die andere war dann vor einer Woche oder vor 2.
Die findet derzeit statt.
Genau.
Die findet derzeit statt.
Läuft sehr, sehr gut.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Und Pop-Up-Bäckerei bedeutet für einen von vornherein begrenzten Zeitraum. Also es kommt auf und verschwindet wieder? Oder wie sieht das aus?
So, der Plan war einfach zu sagen, funktioniert es überhaupt? Funktioniert es überhaupt? Man hatte ja im Hinterkopf eben diese Seminargeschichte hier aus Weinheim mit dieser Bäckereigruppe. Die waren der Meinung, diese Produkte funktionieren eben nicht. Ich habe dann gesagt, außerdem geht irgendwann wieder die Gastro ja auf. Das ist mir eigentlich, ich kann ja jetzt nicht irgendwie mega Backfläche zusätzlich irgendwo regenerieren. Und die Qualität ist das oberste Gebot. Also haben wir gesagt, wir terminieren das auch von Osterdienstag bis Pfingstsamstag. Und es gibt ja nichts Cooleres, dieser Druck der Kunden, wo sich dann aufbaut, wenn der Cup nicht mehr da ist. Verstehen Sie? Die Leute kommen zu Ihnen oder kommen in diesen Markt und der Cup ist nicht mehr da. Oder seine Brote sind nicht mehr da. Und das finde ich eigentlich das Spannendste. Dann weiß man letztendlich auch, welche Wertigkeit man selbst hat, beziehungsweise seine Brote hat. Und also mir gehe alles sehr, sehr tief entspannt an. Und wie will sie? Also ich muss sagen, das ist natürlich für uns ein sehr, sehr lukratives Geschäft, ganz klar. Ich kann das überhaupt nicht verleugnen, dass es sich für mich nicht rechnet. Und es ist sehr, wie will ich denn sagen, wenn sie da in diesem Markt sind, dann freuen sich diese Kunden, wenn sie den Bäcker sehen scheinbar. Und ich letztendlich die Zahlen, es geht ja immer letztendlich, was wir dran verdient. Und das ist nicht unerheblich, muss ich für irgendwas sagen.
Also ich höre raus, zum einen war das jetzt auch eine Idee, die entstanden ist, um frei gewordene Kapazitäten dann weiterhin zu nutzen. Zum anderen ist es eine Möglichkeit, eben auch mal neue Ideen auszuprobieren und erstmal zu testen, wie kommen Produkte an, wie kommen Konzepte an. Du hast ja darüber hinaus jetzt in der Corona-Krise einiges anders gemacht als andere Bäcker. Also viele haben gesagt, wir reduzieren Sortimente, wir reduzieren unsere Öffnungszeiten, unser Personal. Welchen Weg bist du da gegangen?
Also ich habe das natürlich in den Medien verfolgt und habe gedacht, also wenn jeder alles reduziert, dann machen wir gerade das Gegenstück. Das ist das Einfachste. Also wenn man revolutionär ist, kann man ja nicht dem Mainstream folgen, sondern man muss erstmal alles entgegengesetzt da mal beleuchten. Und was uns ganz klar wichtig war, durch die Verlängerung, also wir haben unsere Öffnungszeiten verlängert, hier diesen Kundenverkehr zu entzerren. Das heißt, wenn Sie kürzere Öffnungszeiten haben, brauchen Sie praktisch mehr Leute im Laden, um Ihren Umsatz zu halten. Weniger Sortiment heißt natürlich für mich auch weniger Vielfalt. Und ich muss einfach sagen, wenn ich irgendwie im Laden stehe, wo dann nur noch 3 Brote drin liegen, käme ich jetzt nicht unbedingt auf die Idee, 2 zu kaufen. Weil dann käme ja der hinter mir gar nicht mehr in den Genuss von eines dieser 3 Broten. Und wir haben einfach gesagt, wir erhöhen letztendlich auch die Retoure, ganz klar. Und wir schaffen Vielfalt. Wir haben dann immer so Eyecatcher, so nennen wir das, Brote gemacht. Wir hatten ein Brot mit Jalapeno, Cranberries, karamellisierten Sesam, Pimentor, Röstzwiebeln, Zitronengras, Sojabohnen und haben die Brote, wo wir zusammen kreiert haben mit Tristan Brandt, immer am Wochenende auch im Sortiment.
Peter, du sagst ja selbst in deinen Seminaren, dass es dir wirtschaftlich jetzt sehr gut geht. Das hast du ja auch gerade durchblicken lassen, dass das aber nicht immer so war. Zitat, ich habe jahrelang kein Geld verdient. Was war aus deiner Sicht die Stellschraube von der Bäckerei, die kein Geld verdient hat, zu der Bäckerei, die jetzt ein sehr ordentliches Geld verdient?
Sich immer... Am Anfang, ich zitiere immer 2005, habe ich 3 Monate in meiner Bäckerei kein Geld verdient, bin da also arbeiten gegangen und hatte ein Ziel. Und das immer eigentlich auch, was ich den jungen Kollegen mit auf den Weg gebe, bei meinen Seminaren, stellt euch vor eure Bäckerei und schließt die Augen und fragt euch, wo wollt ihr in 10 Jahren sein? Und das sollte man ehrlich beantworten. Und auch, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was passiert dann? Ganz wichtig ist, Wünsche. Was hätte ich gern? Das auch mal zu fixieren, zu sagen, also wenn ich schon 7 Tage die Woche 20 Stunden, ich übertreibe das jetzt natürlich, arbeite, dann muss es doch drin sein, dass ich einmal im Jahr mal 4 Tage als Joke nach New York kann. Ich kann doch nicht 365 Tage im Jahr schaffen, dass ich irgendwie eine Bäckerei habe, um die am Leben zu erhalten. Ganz wichtig ist, ganz umschauen, Seminare, Fachzeitschriften. Und bei mir war es einfach so, diesen Kontakt mit der Gastronomie. 2005 haben wir das investiert, dass wir gesagt haben, wir brauchen diese Gastronomie, weil die präsentieren am Tisch unser Brot. Und wenn was gut ist, fragen die Kunden im Restaurant nach, wo kommt das Brot her? So wurden wir bekannt. Und ich habe dann 2006, 2007 hat man einfach gemerkt, wir haben ja keine Sprünge gemacht im Umsatz, sondern wir sind kontinuierlich jedes Jahr gestiegen. Und wir haben, muss ich fairerweise auch sagen, im Jahr 2020 gesamt 6,7% mehr Umsatz gemacht auf bestehender Fläche.
Ich möchte noch einmal kurz an unsere Live-Zuschauerinnen und Zuschauer appellieren. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt unten in der Kommentarspalte auch Fragen zu platzieren, die wir dann gleich mit einblenden können, um die auch zu diskutieren. Eine Frage zu deiner jetzigen Bäckerei. Du hast vor ein paar Jahren so ein bisschen für Aufsehen gesorgt mit der Aussage, wenn ich 60 bin, dann wird die verschenkt. Du warst da ganz aktiv auf Nachfolgesuche. Hat sich jemand gefunden? Hat sich niemand gefunden? Wie geht's weiter mit deiner Bäckerei?
Ach so, ich bin jetzt in plus 1. Ich habe also 58 Monate zuvor zurückgezählt. Ich hatte ja, habe gesagt, kurz nach 60, hatte also im April, Ende April Geburtstag, den 60. Was natürlich jetzt im Moment schwierig ist, ist sicherlich diese Unsicherheit, wo noch im Raum ist, was passiert nach Corona, wie kann sich das alles weiterentwickeln. Wir hatten natürlich auch Interessenten da und die haben alle, ich finde es immer sehr, sehr brutal, wenn die sagen, das, was du machst, kann ich nicht. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was die anderen backen. Wir backen ja auch nicht bloß Goldklötze. Also wir sind ja auch eine Dorfbäckerei. Aber wenn doch der Anspruch sein soll, der beste Bäcker zu sein, nur so habe ich ein reelles Überlebenschance. Ja, dann muss ich doch Minimum das bringen, was der Kapp macht.
Peter, du hast einen Online-Kurs platziert, den können Hobbybäcker buchen, wo sie dann in der Meisterklasse zusammen mit Schubeck und anderen doch auch renommierten Köchen. Es gibt Bücher von dir, ich habe gerade mal eines hier aus dem Buchregal gezogen, nur eines von vielen. Du hast eine Pop-Up-Bäckerei, damals die erste gemacht, jetzt wieder eine. Was können wir denn von der Bäckerei Kapp als nächste Innovation erwarten? Kommt da noch was?
So kommt da die nächste Revolution?
Ach, genau. Also ich wollte eigentlich das jetzt sehr, also normal habe ich mich jetzt im Defender gesehen, mit dem Surfboard und mal Richtung Europa unterwegs zu sein. Jetzt nicht, der große Wellenreiter zu werden, das habe ich sicherlich abgehakt. Aber jetzt im Moment zu sagen, müssen wir noch was anstoßen. Natürlich hätte ich gerne noch mal so ein Bäckerbistro gebaut. weil eben die, das, was ich erlebt habe oder gesehen habe in Wien, für mich deutlich anders ist, was es in Deutschland so gibt. Muss ich sagen, deutlich anders. Einfach von der Qualität, dass es eben möglich sein muss, in kleinen Schinken aufs Brötchen zu legen und dass nicht der Preis der entscheidende Faktor ist für den Umsatz oder den Gewinn. Dass eben die Qualität auch da, wenn man sowas macht, im absoluten Brennpunkt, im Mittelpunkt steht.
Ja, vielen Dank. So, bevor wir dann gleich mal die Fragen hier aus unserem Publikum einblenden, noch eine letzte Frage vielleicht von meiner Seite an dich. Ich weiß, du engagierst dich auch im Ehrenamt. Du bist stellvertretender Vorsitzender deiner Innung. Du kennst die Handwerksorganisation in Gänze mit allen Facetten. Was ist denn so deine Vision fürs Ehrenamt?
Meine Vision, immer im Nutzen der Innung zu arbeiten, nicht auf Selbstnutz zu gehen. Da gibt es einen Posten oder ich kann dann in den Werbeausschuss und fliege dann einmal im Vierteljahr nach Berlin und habe vielleicht als eigener Betrieb nicht mal eine Homepage oder habe sonst nichts oder nicht viel mit Werbung zu tun. Ich denke einfach, dass die Zukunft wird sein im Ehrenamt. Wie erreichen wir die jungen Kollegen und Kolleginnen, dass sie sich auch weiterhin oder erstmal interessieren für die Innungen und fürs Ehrenamt, dass wir hier einen Fortbestand haben? Und wenn derzeit diese ganzen Seiteneinsteiger, die ja auch mega gehypt werden und die uns letztendlich die Kompetenz fürs Brot abnehmen, dass man da eben ansetzen muss und muss sagen, halt, wo wollen wir in 20 Jahren stehen? Wie sieht die Innungsstruktur, die Verbandsstruktur da aus? Und ein ganz wichtiger Faktor ist für mich Weinheim. Weinheim wäre für mich das Kernkompetenzzentrum fürs deutsche Bäckerhandwerk in Zukunft. Die Möglichkeiten, die sich hier auftun für die Zukunft, sind für mich die besten.
Mhm. Das war nicht abgesprochen.
Nein, das ist schlecht. Nein, ich muss ja fertig.
Aber Peter, ich bringe dir 50 Euro vorbei, das ist ja gar kein Problem.
Alles klar, kein Problem. Ja. So muss das sein. Ich habe noch eine Rückfrage. Du hast erzählt eben, du hast das Sortiment eher noch, also die Zahl der Waren erhöht, um die Leute wirklich bei der Stange zu halten, jetzt in der Krise. Ist das nicht schwierig, dann trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten? Und Stichwort Nachhaltigkeit, das ist ja ein ganz großes Thema im Moment. Wie wird das wahrgenommen?
Also ich sag Ihnen, als ich meinen ersten Porsche gekauft habe, ist einer gekommen und hat zu mir gesagt, wenn ich mir jetzt einen Porsche kaufe und da war ich 55, würde ich 10% weniger Umsatz machen. Daraufhin ich zu ihm gesagt habe, dann kaufe ich zwei, dann muss ich ja weniger arbeiten. Zum Thema Wirtschaftlichkeit, ich bin hier in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim und bin heute mit 356er gekommen. Also von daher geht mir sicherlich nicht so schlecht. Und ich finde es immer, man kann ja auch alles kleinreden. Verstehen Sie? Das ist genau die Situation, der Kunde will das nicht. Vielleicht will man es eigentlich selber nicht. Und wenn man nichts verdient zum Thema Wirtschaftlichkeit, zu sagen, das liegt daran, weil man statt 3 Brote 5 verschiedene Brote backt, dann muss ich vielleicht sagen, schmecken die in der Summe alle schwierig, dann reiche wirklich nur 3, aber habe ich 6 tolle Brote und ich bin doch aufgrund Homeoffice, Kinder zu Hause, die wollen doch auch Abwechslung im Brotkorb. Und dann denke ich mal, ist das der falsche Schritt, als Sortiment zu reduzieren.
Vielen Dank. Also, dann würde ich den Sebastian im Hintergrund bitten, mal hier die erste Frage einzublenden aus der Audience. Oh, von Sigi Brenneis. Oh. Lieber Sigi, viele Grüße. Sigi schreibt, viele Grüße an den Artisan-Revolutionär vom Urkorn-Revolutionär. Hoffe, du hast deinen 16. Geburtstag am 22. April trotz Corona revolutionär gefeiert.
Also wir hatten fast Corona-konform eine kleine Gruppe an Gästen da also zwei Haushalte, unter anderem war der Überraschungsgast der Johann Lafer, muss ich ganz klar sagen. Der Tristan hat gekocht und meine Frau hatte ich auch eingeladen und so hat sich das eine oder andere Glas dann ergeben. Aber es war sicherlich nicht so wie geplant, dass wir hier mit 100, 120 Freunden gefeiert haben, was ich natürlich gerne gemacht hätte.
Ja, Günther Mühlhäuser fragt, wie viele Sorten Brot bietest du im Durchschnitt pro Tag an?
Gute Frage, weiß ich eigentlich. Also wir haben sicherlich zwischen 30 und 40 Sorten Brot jeden Tag. Und unser Laden ist ja richtig voll, voll, voll.
Danke. Marlon, Grüße. Was spricht für eine weite Anfahrt fürs Mehl? Hast du nie versucht, eine ebenbürtige Qualität mit einer regionalen Mühle zu erreichen?
Wir haben natürlich eine Region, also unser Hauptmehl kommt ja nicht aus Italien. Also es ist vielleicht der falsche Eindruck dann von mir. Unser Hauptmehl kommt von Schlosskorn aus dem Odenwald, aus dem Mossautal. Natürlich sind wir regional, aber ein Mehl in der Qualität und Italien ist ja, hat eine ganz andere Philosophie zum Thema Weizenmehl, wie wir hier in Deutschland, beziehungsweise wird das Mehl eben dort auf Stein gemahlen und es gibt in Deutschland meines Wissens keine Mühle, die so mahlt. Und das Mehl und das Brot, was wir daraus herstellen, ist eben einzigartig.
Kalle Hu möchte gerne wissen, wie definierst du ein gutes Brot?
Die Lust auf die zweite Scheibe. Die Lust auf die zweite Scheibe.
Kurz und knapp. Dann gibt es noch eine Frage von Rudolf Raab. Erstmal liebe Grüße an Peter. Wir haben noch einen zu trinken im Halbstück. Das ist wohl eine Erinnerung genau. An eine vorab vereinbarte kleine Runde. Genau. Mit der Sortimentreduzierung bin ich auch deiner Meinung. Also eine Bestätigung dessen, was du eben gesagt hast. So, gut. Dann sind offenbar keine weiteren Fragen mehr da, liebe Edda.
Ja, dann kommen wir zur Schlussrunde und ich würde dir gerne noch ganz am Ende drei knackige Fragen stellen, die du gerne spontan aus dem Bauch heraus beantworten darfst. Ist ein belegtes Brot für dich eine vollwertige Mahlzeit?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn es gerade belegt ist.
Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du dann?
Ich liebe das klassische Nusshörnchen. Wobei die Qualität der Nüsse ausschlaggebend ist.
Okay. Warum ausgerechnet das Nusshörnchen? Weil es dir so mundet?
Vielleicht von ganz früher. Es ist ja eigentlich immer so diese Kindheitserinnerung. Warum ist Brot eigentlich jetzt wieder so gehypt? Man ist in einer schwierigen Situation und jetzt erinnert man sich an früher. Und da war eben das Brot immer noch was Besonderes. Und ich denke, diesen Stellenwert erkämpft sich das Brot derzeit zurück. Nur so ist es ja zu erklären, dass es einen Mega-Hype gibt um meine Brotbackbücher, um einen Brotbackkurs für privat für 90 Euro und.
Wie sieht für dich die Bäckereiwelt in 5 Jahren aus?
Schwierig. Sicherlich nochmals eine Reduktion. Das Mittelmaß wird weiter reduziert, wird verschwinden. Große Bäckereien werden noch größer. Kleine, die sich nicht richtig am Markt positionieren, werden verschwinden. Also die nochmals Profil schärfen, authentisch sein und an das glauben, was man tut.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Dann sind wir, lieber Peter, schon am Ende unserer kurzen Fragestunde, sagen wir immer, aber es ist immer eine gute halbe Stunde. Ich darf Dankeschön sagen dir erstmal und auch dir, liebe Edda, für die charmante Co-Moderation, dem Sebastian im Hintergrund. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du bist auch hier nach Weinheim gekommen, hast gesagt, okay, dann zum einen fühlt sich sehr wohl hier, zum anderen konnten wir ein bisschen gemeinsam auf die Technik schauen. Das hat gut funktioniert. Vielen Dank. Und ich darf jetzt noch ankündigen, euch da draußen, wenn wir als nächsten Talk-Gast haben. Oder vielleicht, liebe Edda, machst du das?
Ja, gerne. Am 2. Juni, wieder um 15 Uhr, kommt der 5. Brot-Talk an den Start. Diesmal ist Katrin Exner zu Besuch. Den Namen Exner werden sicher einige kennen. Kathleen Exner ist die Frau, die in Berlin bei der Bäckerei Exner irgendwie die, ja, das ganze Personalwesen, vor allen Dingen aber auch das Ausbildungswesen revolutioniert hat, um jetzt mal bei dem Revolutionsthema zu bleiben. Also er hat da unglaublich viel in Bewegung gebracht, hat da sehr viel bewirkt, hat selber einen Hintergrund als Pädagogin, ist Lehrerin von Haus aus, arbeitet aber inzwischen Vollzeit auch in der Bäckerei und bringt da ganz viel in Bewegung, von dem wir glauben, dass viele Betriebe sich da gehörig was abgucken dürfen.
So ist es. Die Bäckerei Exner war ja auch Ausbilder des Jahres, ist da geehrt worden. Entsprechend in der Tat gibt es ja bestimmt spannende Impulse, so wie heute. Ich darf nochmal Danke sagen, Peter. Das war toll. Ich hoffe, dass ihr draußen, vielen Dank an euch, auch für eure Zeit, dass ihr euch hier zugeschaltet habt. Der Brot-Talk mit Peter bleibt natürlich im Netz. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt auch von der Seite des Brot-Instituts teilen, empfehlen, in irgendwelche Gruppen posten und so weiter. Oder auch nochmal reinschauen, wenn ihr möchtet. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, Edda. Vielen Dank, Peter. Und vielen Dank, Sebastian, im Hintergrund. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war der 4. Brot-Talk mit Peter Kapp. Und wir freuen uns schon auf den 5. Bleibt bitte gesund. Ja, bleibt negativ, aber bei positiver Stimmung. Alles Gute.
Wunderbar. Tschüss. Ciao. Macht's gut.